Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Natürlich sind wir Exoten. Ich meine, wir sind ganz anders als Bewohner des ländlichen Sachsen-Anhalts, muss man schon sagen. Wir sind ein Stückchen Exoten, aber wir sind inzwischen, würde ich sagen, großteils wohlgelittene Exoten, wo die Leute dann sagen, also für mich wäre es ja nichts. Aber irgendwie ist es auch ganz cool, was ihr da macht.
Natürlich ist Selbstversorgung erstmal arbeitsintensiv, aber wir haben super kurze Lieferwege. Und das Gemüse hier wandert direkt vom Acker in die Lagerräume und manchmal auch direkt in die Küche, wo dann unser Kochteam für die Gemeinschaft und die Seminargäste ein leckeres Essen zubereitet.
So, das Familienleben macht es natürlich viel einfacher, wenn es eine große Gemeinschaft drumherum gibt, die unterstützt. So, es gibt uns aber viel Freiräume, viel Zeit, viel Lebensqualität.
Man kann gegenüber einem konventionellen Bau ein Strohballenhaus 42 Jahre lang beheizen, bis es die Energie verbraucht hat, die das konventionelle Haus am ersten Tag in der Herstellung verbraucht hat.
Das finde ich eine richtig schöne Entwicklung. Ja, dass gerade so viele junge Leute sagen, hey, ich habe Lust, hier zu sein und hier meine Kraft reinzugeben und hier mitzuwirken und mitzuwirbeln.
Im Einklang mit der Natur und Umwelt leben, das wollen immer mehr Menschen. In der Altmark in Sachsen-Anhalt zwischen Salzwedel und Wolfsburg hat sich ein ganzes Dorf dem ökologisch nachhaltigen Leben verschrieben. Die Ökosiedlung Sieben Linden. Gegründet wurde sie 1997. Inzwischen siedeln dort 150 Menschen auf über 100 Hektar Land. Sie wohnen in Strohballenhäusern, erzeugen größtenteils ihren eigenen Strom, benutzen Komposttoiletten und bauen selbst Obst und Gemüse an. Ihr Ziel? Den CO2-Fußabdruck möglichst klein zu halten. Ich habe mir angesehen, wie sie diese Vision umsetzen. Passend zum diesjährigen Denkfabrik-Thema des Deutschlandfunks, das der Frage nachgeht, wie wir Zukunft gestalten. Nachhaltigkeit leben. Zu Besuch im Ökodorf Sieben Linden. Das ist das Thema im Wochenendjournal. Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Ich habe es geschafft. Nach 5 Stunden Fahrt, die letzte Stunde über Land- und Dorfstraßen, bin ich endlich im Ökodorf Sieben Linden angekommen. Mein Fahrzeug muss ich draußen lassen. Die Siedlung ist autofrei. Am Dorfeingang empfängt mich Eva Stützel. Die 57-Jährige hat vor bald 30 Jahren das Ökodorf mit aufgebaut. Eine ehemalige LPG, die nach der Wende Heimat für Menschen aus dem Westen und dem Osten wurde.
Hallo.
Hallo, Sie müssen vor Händen sein.
Ja, angenehm.
Haben Sie eine gute Fahrt gehabt?
Ja, ist gut gelaufen, alles fein. Ich habe jetzt hier vorne geparkt.
Ja, also das ist alles Parkplatz. Das ist für Sie und uns und hier sind nur die Parkplätze reserviert für unsere Teilautos. Wir haben ungefähr 12 oder 15, ich weiß gar nicht genau im Augenblick, Autos, die wir alle nutzen können über so ein elektronisches System. Und dann muss man kein eigenes Auto hier haben und kann trotzdem Auto fahren, wenn nötig.
Schön. Und jetzt geht's aufs Gelände, hier geradeaus.
Ja, genau. Ich bringe Sie zuerst mal ins Strohtell. Da sind Sie untergebracht. Das ist unser Gästehaus in Strohbauweise. Und da können Sie erstmal Ihren Kram lassen und ankommen. Und dann führe ich Sie gerne durchs Gelände.
Eva Stützel führt mich an Bauwagen vorbei zur Dorfmitte. Auf einer Blumenwiese stehen Bänke und Tische. Darüber sind Sonnensegel gespannt. Rundherum stehen zweistöckige Häuser mit Solarpanels auf dem Dach. Das Gebäude neben einem Teich ist das Gästehaus. Am Eingang muss ich die Schuhe ausziehen. Eine Regel, die im ganzen Dorf gilt.
Ja, wir sind im Strohtell, in unserem Gästehaus sozusagen, ja.
Ah, das sieht ganz nagelneu hier aus.
Ja, es ist 21 fertiggestellt worden. Also jetzt schon ein paar Jahre im Betrieb, aber immer noch ziemlich neu. Und wie der Name Strohtell schon sagt, ist es halt auch ein Strohballenhaus. Wir waren damit die erste Beherbergungsstätte in Strohballenbauweise, wo unsere Gäste eben auch fühlen können, wie das ist, in einem Strohballenhaus zu sein.
Von außen und innen sieht das Gästehaus aus wie ein gewöhnliches Gebäude. Die Wände sind allerdings in erdfarbenem Lehm verputzt und strahlen eine wohlige Wärme aus. Dass in den Wänden Stroh verbaut ist, sehen Gäste nur in einem Fenster im Foyer, das den Blick auf goldgelbes Stroh hinter dem Putz freigibt.
Genau, das sieht man beim Eingang, das zeige ich nachher noch. Aber jetzt erstmal zu Ihrem Zimmer, das ist das Zimmer Fantasie. Ja, mit einem, was man so braucht, was vielleicht besonders ist, ist, dass wir haben ja zum Beispiel einen Stromausschalter für Menschen, die elektrosmog-sensibel sind. Die können hiermit allen Strom im Raum ausschalten. Andere Besonderheit ist, dass wir ja hier in Siebenlinden kein WLAN haben, aber dafür in allen Zimmern LAN-Kabel und LAN-Zugang.
Ja, die haben Sie schon zurechtgelegt.
In Siebenlinden hat das jeder. Die Leute fragen häufig uns so ganz entgeistert, gerade die jungen Leute, dann kommt man ja hier gar nicht ins Internet, wenn wir sagen, wir haben kein WLAN. Doch, doch, man kommt ins Internet, man braucht halt nur ein Kabel.
Ja, und es heißt ja auch Handy aus, handyfreie Zone in Siebenlinden.
Ja, genau. Also wir lieben einfach die direkte Kommunikation und wir lieben es, wenn wir nicht abgelenkt werden ständig von dem, was da so übers Handy kommt. Und deswegen haben wir uns geeinigt, dass wir in Siebenlinden eben kein WLAN unten haben und Handys normalerweise ausgeschaltet sind.
Eva Stützel zeigt mir jetzt die Toilette. Sie sieht aus wie ein ganz normales WC, doch es handelt sich um eine Kompost-Trenntoilette.
Man setzt sich einfach drauf und hinten ist ein Schacht, wo das Große runterfällt und vorne ist der Urinabscheider, der das Flüssige sammelt und separat ableitet. Und so wird Urin und Kot getrennt voneinander gesammelt und der Kot wird kompostiert. Der Urin läuft leider noch meistens in unsere Kläranlage, aber perspektivisch wollen wir den auch getrennt in Wert setzen, weil es eigentlich ein totaler Rohstoff ist. Da ist viel Nitrat und viel Phosphor drin, beides wichtige Rohstoffe, die es auch für Düngemittel und sowas braucht und die immer knapper werden.
Es gibt keine Wasserspülung.
Ja, natürlich. Wir haben also allein deswegen einen Wasserverbrauch, der eben um ein gutes Drittel niedriger ist als der eines normalen Deutschen. Ohne jegliche Einschränkung.
Nachdem ich mein Gepäck abgestellt habe, führt mich Eva Stützel zu den beiden ältesten Backsteinhäusern des Dorfes. Sie sind das, was von dem Vierkanthof der früheren LPG übrig geblieben ist und wurden nach der Gründung von Siebenlinden umfangreich saniert. Wir setzen uns auf Bierbänke im gepflasterten Hof.
Das ist unsere gemeinschaftliche Infrastruktur hier. Also da sind unsere Gemeinschaftsräume drin, unsere Gemeinschaftsküche, die Büros. Und der Innenhof selber eben auf den Bierbänken, das ist eigentlich auch der Treffpunkt der Gemeinschaft zum Essen. Wenn das Wetter gut ist, dann holen wir uns drinnen unser Essen und sitzen hier draußen. Und dann ist zum Beispiel noch eine andere Besonderheit von Siebenlinden, ist, bei uns darf man nie in den Häusern rauchen und auch nicht einfach so überall draußen. Und deswegen gibt es da die Raucherecke. Das ist also eine schöne überdachte Holzkonstruktion, wo man sich ganz bequem hinsetzen kann.
Unter den Bäumen, unter den Eichen.
Ja genau, und mit Polstern und sowas.
Also und rechts mit Feuerlöscher. Die Frage, die Ihnen wahrscheinlich ganz oft gestellt wird, wovon leben die Siebenlindnerinnen?
Ja, also die lässt sich nicht so ganz schnell beantworten, weil wir sind halt hier 110 Erwachsene, glaube ich, und die leben von sehr vielen verschiedenen Quellen. Und erstmal eine der wichtigen Dinge ist, dass wir tatsächlich auch mit wenig Geld leben. Und dann ist es so, dass wir hier tatsächlich als eine gemeinsame Einkommensquelle quasi den Seminarbetrieb haben, der inzwischen richtig groß ist. Und
da sind einige angestellt.
Da sind 30 Menschen angestellt, fast alle in Teilzeit. Also wir haben hier in Siebenlinden meistens Teilzeitstellen, weil wir eben zum einen einfach ja auch noch die Gemeinschaft Arbeit und Engagement braucht. Wir haben also im Garten Menschen angestellt, im Wald Menschen angestellt, in der Verwaltung Menschen angestellt, in der Hausmeisterei, die Verwaltung von der Wohnungsgenossenschaft, die Organisation unserer gemeinsamen Essensversorgung. Von daher sind, glaube ich, über die Hälfte der SiebenlinderInnen sind tatsächlich hier bei einer Organisation Siebenlindens angestellt. Und dann gibt es eben noch eine ganze Menge Selbstständiger wie mich. Also ich arbeite als Beraterin und Begleiterin für andere Organisationen. Es gibt noch mehr Leute, die eben auch irgendwo im Beratungsbereich arbeiten oder im IT-Bereich oder dann eben auch remote. Das hat in den letzten Jahren halt sehr zugenommen. Und dann haben wir so irgendwas zwischen 10 und 15 Menschen, die tatsächlich einen festen, normalen Job hier in der Region haben. Sozialpädagogen, Lehrer im medizinischen Bereich. Das haben wir also auch, Leute, die sowas dann hier in der Region machen. Aber eben nicht viel, weil eigentlich ist unser Ziel schon, dass das Leben und Arbeiten im Dorf stattfindet. Wir wollen hier keine Schlafsiedlung werden. Wir wollen hier vor Ort leben und arbeiten.
Gegenüber den Gemeinschaftshäusern gibt es einen Infopoint. Dort ist jetzt eine Schulklasse aus der Region angekommen. Die Sechstklässler verbringen hier einen erlebnispädagogischen Tag. Das Ökodorf ist mittlerweile ein überregional bekannter Bildungs- und Lernort. Eine Referentin aus Siebenlinden erklärt den Schülern, warum hier in der Dorfmitte eine große Verkehrsampel hängt.
Wer von euch kann es sagen? Was zeigt grün an der Ampel?
Solar-Dingsbums da.
Solarenergie?
Ja.
Dann speist das Dorf aus der eigenen Solarenergie den Strom. Was zeigt gelb an, Hauke?
Gelb zeigt so das Mittelding.
Genau, wir nehmen Solarenergie und wir nehmen auch Energie von außerhalb, die wir reinkaufen. Ne? Und was ist rot? Was ist rot an der Ampel?
Du? Da ziehen sie aus einem Kraftwerk oder so den Strom, weil nicht genug Sonne da ist, damit sie genug Solar haben.
Genau, das ist die Ampel. Ja, wir würden jetzt noch mal ganz kurz zu den Alpakas gehen.
Meistens steht die Ampel auf grün. Denn der Strom in Siebenlinden wird weitgehend durch Sonnenenergie erzeugt. Geheizt wird übrigens über Solarthermie und mit Holz aus dem eigenen Wald. 70 Hektar Kiefernforst decken den Bedarf für die 110 Erwachsenen und 40 Kinder aus Siebenlinden nachhaltig ab, erklärt mir Eva Stützel. Die gebürtige Saarländerin wohnt in einem Strohballenhaus mit 14 Mitbewohnern, darunter auch ihr autistischer Bruder. Sie hat dort ihren eigenen Wohnbereich mit Küche und Duschbad, teilt aber mit den anderen das Gästezimmer und das große Bad mit Badewanne.
Ja, wir heizen unsere Häuser in der Regel mit Holzvergaseröfen. Manchmal haben wir auch Nahwärmesysteme, aber in den meisten Häusern steht ein Ofen drin, sozusagen der mit einer modernen Holzvergasertechnik dann Wasser beheizt und aus dem werden dann die Heizkörper beheizt. Und dazu kommt halt eben überall auch thermische Solaranlagen. Das heißt, in der Übergangsjahreszeit, wenn da die Sonne scheint, dann unterstützt die Heizung ganz stark. Und jetzt im Sommerhalbjahr in unseren Häusern, Wohnhäusern, müssen wir eigentlich für Warmwasser überhaupt nicht heizen. Auch wenn schlechtes Wetter ist, kommt also fast immer genug Sonne durch, dass das Warmwasser heiß ist.
Das Ökodorf Siebenlinden ist die größte Strohballenhaussiedlung Europas. Und deshalb bin ich jetzt bei der Holzwerkstatt von Siebenlinden. Die befindet sich etwas versteckt neben dem Ortseingang. Und ich stehe hier mit Bettina Keller. Sie ist Zimmermeisterin und Architektin in Siebenlinden und hat viele der Strohballenhäuser hier mitgebaut und geplant.
Genau, also wir haben hier eine nicht ganz große, aber auch nicht ganz kleine Holzwerkstatt, wo wir so alles, was wir fürs Dorf brauchen, auch produzieren können. Das ist also eingerichtet als Tischlerei. Es gibt auch eine kleine Drechselbank. Wenn wir hier Häuser fertig haben, werden hier die Küchen gebaut, Regale, Treppengeländer, Balkone. So, also hier wird schon einiges, läuft einiges durch.
Holz ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Häuser in Siebenlinden, aber es gibt noch einen ganz anderen, ganz wichtigen Baustoff, nämlich Stroh. Und wir stehen jetzt hier vor so einer Strohballenwand, einer in Holzständerweise. Das ist ja wie so ein Modell, um vielleicht mal zu zeigen, wie wird denn ein Strohballenhaus gebaut?
Wenn unsere Häuser fertig sind, dann sieht man ihnen ja meistens nicht mehr an, dass da irgendwo auch Stroh drin ist. Und hier kann man es mal sehen. Man guckt
und auch
also
fühlen.
Jetzt aufs nackte Stroh.
Man guckt aufs nackte Stroh. Ich darf mal drüber streichen. Also
ja.
Es sieht ja aus wie ganz normales Stroh. Ist es ganz normales Stroh?
Es ist tatsächlich ganz normales Stroh, was direkt vom Acker gepresst wurde. Ein bisschen höher gepresst, damit nachher, wenn da kommt, da ja Lehmputz drauf oder ein anderer Putz. Und damit es dann nicht zusammensackt, muss es ein bisschen mehr verdichtet sein. Aber ansonsten reden wir hier von den Strohballen, wie man sie als Kind vielleicht so vor Augen hat. Also diese kleinen Ballen, es sind nicht die großen Rundballen, die heute meistens auf dem Acker liegen. Und die nehmen wir und stopfen sie quasi zwischen zwei Holzständer. Und das Stroh dient dann als Wandbaustoff. Es dient als Putzträger und natürlich dient es vor allen Dingen als Dämmung.
Sie sind 2004 nach Siebenlinden gekommen. Da wurde auch das erste große Strohballenhaus gebaut, nämlich das Strohpolis heißt es. Und danach sind ein gutes Dutzend weitere Häuser gefolgt. Warum ist Stroh der bessere, ökologisch der bessere Baustoff?
Na, je nachdem, welchen Vergleichswert man nimmt, aber das Anschaulichste finde ich eigentlich tatsächlich, man kann gegenüber einem konventionellen Bau, ähnlich dem ich gerade beschrieben habe, ein Strohballenhaus 42 Jahre lang beheizen, bis es die Energie verbraucht hat, die das konventionelle Haus am ersten Tag in der Herstellung verbraucht hat.
Die Materialien Holz, Stroh und Lehm stammen aus der Umgebung und sind ökologisch abbaubar. Der Bau verbraucht so besonders wenig Energie. Gleichzeitig muss dank der effizienten Strohdämmung wenig geheizt werden. Inzwischen gilt Siebenlinden bundesweit als ein Fachzentrum für nachhaltiges Bauen mit Stroh. Es müssen allerdings ein paar Dinge beachtet werden. Gebaut wird vor allem in den warmen Sommermonaten.
Strohballen wollen vor allen Dingen in der Einbauphase, also vom Acker bis in die fertige Wand, wollen sie definitiv nicht nass werden. Wobei so ein bisschen Schlagregen oder die Feuchtigkeit des Putzes kein Problem sind. Aber sobald es irgendwie, wir sagen immer, über 10 cm tief in die Wand eingedrungen ist, muss ich den Ballen eigentlich austauschen. Aber dann muss man auch daran denken, bei jedem anderen Dämmstoff müsste ich ihn dann tatsächlich entsorgen. Beim Strohballen ist es so, ich kann ihn einfach als Mulch in den Garten streuen, verkompostieren. Und auch das gehört sozusagen in das ganze Thema ökologische Betrachtung von Häusern und Gebäuden mit rein. Wir müssen uns überlegen, was passiert denn, wenn die Lebenszeit eines Gebäudes zu Ende ist. Und bei den Strohballenhäusern ist es so, die kann ich auseinandernehmen und dann habe ich lauter verkompostierbare Stoffe.
Aber sie haben trotzdem eine lange Lebensdauer, oder?
Ja, also es gab jetzt vor ein paar Jahren eine Untersuchung. Die ältesten Strohballenhäuser sind über 100 Jahre alt und ein Kollege von mir ist dorthin gefahren. Die stehen in Nebraska, in Amerika, und hat eben die Wand einmal aufgemacht und hat sich das Stroh da drin betrachtet. Und es sieht goldgelb aus. Wir können mit diesen Gebäuden Lebensdauer über 100 Jahre erreichen. Und es ist überhaupt kein Problem.
Sie sind jetzt inzwischen sowas wie ein Modellprojekt geworden für den Bau. Wie viele Interessenten kommen denn hierher, um sich das anzusehen? Haben Sie da einen gewissen Trend losgetreten?
Na, erstmal haben wir einen Möglichkeitsraum losgetreten, würde ich sagen. Und viel Forschungsarbeit betrieben. Man muss da erstmal ein bisschen herumprobieren, wie passt diese schon traditionelle Bauweise, die eben in Amerika eine Tradition von über 100 Jahren hat, aber wie passt das zu den deutschen Baunormen? Wie kriegen wir das sozusagen harmonisiert? Wie kriegen wir genau das hin, was wir wollen? Und inzwischen haben wir dazu eine Technik entwickelt, die ist absolut marktfähig und massenfähig auch. Und ja, da kommen viele und wollen das gerne machen. Und es macht auch unglaublich Spaß, einfach hands-on auf der Baustelle Strohballen in die Wände rein.
Sie selbst wohnen auch in einem Strohballenhaus.
Ja, nach 20 Jahren habe ich es dann auch mal geschafft, mir mein eigenes Strohballenhaus zu bauen. I love it. Wir sind eine Hausgemeinschaft von 10 Personen und wir haben 3 Wohnungen übereinander und ich wohne oben unterm Dach mit weitem Blick in den Wald hinein. Es ist sehr schön.
Thank you.
Viel Buße. Ich lasse dich beim Papa, okay? Ich gehe hoch.
Ich besuche Carina, die Tochter von Eva Stützel. Die 26-Jährige empfängt mich in der Küche der Libelle, einem großen Strohballenhaus. Hier wohnt sie mit ihrem Partner und ihrer 1,5-jährigen Tochter und weiteren 7 Personen.
Genau, also das ist unsere Wohnküche.
Sieht wunderbar aus. Mhm,
ist toll. Richtig schön. Tschüss, Große.
Carina Stützel führt mich über eine Wendeltreppe ins Dachgeschoss. Die junge Frau mit den langen Zöpfen ist in Siebenlinden aufgewachsen, zog aber später nach Berlin, machte dort Abitur, wurde Hebamme. Nach ihrer Ausbildung kehrte sie in das Ökodorf zurück. Durch eine Luke gelangen wir in das Spitzdach. Dort setzen wir uns auf Sitzkissen.
Also er heißt Meditationsraum, aber eigentlich ist er vor allem zum Yoga machen oder zum Besprechen, zum Quatschen, zum gemeinsamen Sein. Ja,
und was haben Sie?
Wie ein zweites Wohnzimmer.
Wie ein zweites Wohnzimmer. Und was haben Sie da vorne liegen? Da trocknen Sie irgendwelche...
Ja, wir trocknen da Oregano. Wir haben aus unerfindlichen Gründen eine mega Oregano-Schwemme in unserem Garten und müssen den jetzt mal nutzen.
Ja, wow, es ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn ich den Rundumblick hier oben mal beschreiben kann. Wir blicken über die gesamte Siedlung. Da hinten sind einige Pferde, die grasen. Wir sehen Weizenfelder bis ganz weiter Horizont, bis zum Wald. Und sieht ganz interessant aus, dramatisch, weil jetzt gerade ein Gewitter runterkommt. Ja. Diesen Blick, den hatten Sie in der Stadt nicht, ne?
Nee, da hat mir die Weite tatsächlich gefehlt. So mehr Himmel sehen als nur das, was die Häuserkanten hergeben. Das hat mir sehr gefehlt, ja.
Wie sieht das aus? Hat Siebenlinden genügend Nachwuchs aus Ihrer Sicht?
Sehr spannende Frage. Also weil bis vor 3 Jahren hat genau diese Generation zwischen 20 und 30 Jahren, die hat gefehlt. Und seit 2, 3 Jahren ändert sich das und wir füllen diese Lücke, diese Alterslücke. Das finde ich eine richtig schöne Entwicklung, dass gerade so viele junge Leute sagen, hey, ich habe Lust, hier zu sein und hier meine Kraft reinzugeben und ja, hier mitzuwirken und mitzuwirbeln.
Während der Regen auf das Dach prasselt, erklärt mir Carina, warum sie von der Großstadt ins Ökodorf zurückgekehrt ist.
Für mich geht es darum, die Welt, auf der wir leben dürfen, nicht zu zerstören, sondern eher uns ihr liebevoll zuzuwenden und darauf zu achten, dass wir als Menschheit nicht zu viel Schaden hinzufügen. Ich würde sagen, wir haben eigentlich schon zu viel hinzugefügt. Und mir geht es darum, nicht noch mehr hinzuzufügen und Ökosysteme zu erhalten und ja, nicht irgendwie mit unserer Superpower da so viel kaputt zu machen. Ich habe das Gefühl, hier schaffen wir durch unser gemeinsames Zusammenleben wesentlich mehr kleine Kreisläufe. Und die ergeben für mich einfach unfassbar viel Sinn. Und das ist aber auch ein Grund für mich, wieder in Gemeinschaft und mit mehr Menschen zusammenzuleben. Weil ich das Gefühl habe, in Berlin war es echt richtig, richtig herausfordernd, so ökologisch zu leben. Und hier ist es richtig leicht.
Sie sind in dem Jahr geboren, in Siebenlinden, in dem Siebenlinden auch gegründet wurde. 1997. Was war das hier für eine Kindheit?
Ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Also ich erinnere mich noch viel an, also jetzt ist ja schon ein richtiges Dorf und es war aber früher noch viel mehr Wiese und Acker und einfach nur brach liegende Fläche und viel Weite und Rumrennen. Und auch für mein Kind wünsche ich mir, dass es frei aufwachsen kann, dass ich nicht Sorge habe, wenn es barfuß auf dem Spielplatz läuft, dass es direkt in eine Glasscherbe oder Gasspritze läuft. Hier im Dorf fahren keine Autos rum, die kann tatsächlich einfach mit 1,5 ihre ersten Schritte hier ziemlich frei machen.
Sie sind hier absolut abgeschieden. Es ist eine der am dünnsten besiedelten Regionen in Deutschland. Die Buslinie, die bis in die Nähe des Dorfes, so kurz vors Dorf kommt, die gab es ja damals auch noch gar nicht, wurde erst später hierher geführt. Diese Abgeschiedenheit, ging die Ihnen dann nicht irgendwann auch auf den Geist?
Doch, dann in der Pubertät, natürlich war das unfassbar nervig und beschissen, dass es so weit weg von allem ist. Und ich habe einige Filme nur bis kurz vor Ende gesehen, weil die Filmzeiten waren so getaktet im Kino, dass ich meinen letzten Bus nicht mehr bekommen hätte. Und wir haben jetzt eine Anbindung nach Wolfsburg in einem 2-Stunden-Takt. Das hatten wir früher nicht. Wir konnten früher nach Oebisfelde, das ist so ein Kaff vor Wolfsburg, oder nach Salzwedel fahren. Und mussten auch immer noch, um zum Bus zu kommen, 1 Kilometer Fahrrad fahren. Und das ist schon, also so sind wir auch zur Schule gekommen, 1 Kilometer Fahrradfahren bei Wind und Wetter. Häufig hatte ich gefrorene Haare oder gefrorene Flechtezöpfe, weil ich halt mit nassen Haaren im Winter Fahrrad gefahren bin.
Unten in der Wohnküche gibt es jetzt Mittagessen für die Kinder. Ganz so einfach ist es nicht, Dorfbewohner zu werden, erzählt Carina. Weil sie in Siebenlinden aufgewachsen ist, genießt sie ein Rückkehrrecht. Ihr Lebenspartner Yannick allerdings musste einen Antrag auf Mitwohnerschaft stellen. Das hat ihn zunächst geärgert, aber
am Ende kann ich es dann doch wieder verstehen. So, wenn ich jetzt hier lebe und da kommt jemand in die Gemeinschaft und sagt, ich möchte jetzt hier bleiben, klar will ich wissen, wer dahinter steckt. Klar will ich wissen, wer bist du, was machst du. Es sind relativ viele Menschen im Jahr, die herkommen und sagen, ich möchte gerne herziehen. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass mich Gemeinschaftsleben überfordert, weil es einfach komplizierter ist, so gerade wenn es um Abstimmungen geht oder macht es einfach manchmal komplizierter, mit 150 Menschen zu reden, als nur mit einer WG, wo man zu dritt oder zu viert lebt. Das ist ja klar. Und gerade geht es mir aber richtig, richtig gut hier. So das Familienleben macht es natürlich viel einfacher, wenn es eine große Gemeinschaft drumherum gibt, die unterstützt. So, es gibt uns aber viel Freiräume, viel Zeit, viel Lebensqualität.
Von den Pionieren, die Siebenlinden aufgebaut haben, stammen etwa 2/3 aus Westdeutschland. Es waren Aktivisten aus der Anti-Atomkraft-Bewegung dabei und Menschen, die eine andere Gesellschaftsform suchten als Kapitalismus oder Kommunismus. Noch heute ist der Anteil der Bewohner aus dem Westen höher. Ob schon die jüngere Generation, die in Siebenlinden geboren ist, langsam nachrückt. Wer nach Siebenlinden ziehen will, muss ein Bewerbungsverfahren durchlaufen. Eine einjährige Probezeit inklusive. Letztlich entscheidet die Dorfgemeinschaft in einer Vollversammlung über jeden neuen Bewohner. Nur wer 2/3 der Stimmen erhält, darf bleiben. Außerdem müssen sich Interessenten mit 25.000 Euro in die Genossenschaft einkaufen. Laura aus Schleswig-Holstein hat das nicht abgeschreckt. Sie zieht im kommenden Monat mit ihrer Familie ins Dorf.
Die Wege sind alle kurz. Überall trifft man Menschen. Die Kinder kennen die Menschen, die sie treffen. Also Selma kennt jetzt, obwohl sie noch gar nicht hier lebt, gefühlt schon irgendwie 30 Namen und begrüßt Menschen so auf der Straße und fühlt sich einfach pudelwohl. Und ja, das finde ich einfach voll schön, dass man sich wirklich begegnet im Alltag. Ich habe das Gefühl, es ist auf vielen Ebenen ein sehr reicher Ort, aber überhaupt nicht auf materieller Ebene, sondern auch sozial und ganz viele Miteinander.
Willkommen zum Abendbrot. Es gibt Buchweizen, Bulgur, Mangold, Fenchel.
Ich bin zum Abendessen im Gemeinschaftshaus mitten im Dorf, dem Regiohaus. Etwa 20 Bewohner stehen im Kreis ums Buffet, halten sich an den Händen. Als Zeichen der Verbundenheit wurde mir zuvor erklärt.
Und ein Kidneybohnen-Dip dazu. Lasst es euch schmecken und guten Appetit.
Dankeschön. Appetit.
Zweimal am Tag gibt es in Siebenlinden warmes Essen für alle, die nicht selbst kochen wollen. Das Essen ist vegetarisch. Gemüse und Obst stammen aus eigenem Anbau. Die Köche sind angestellt, doch die Zuarbeit, die Hilfsarbeiten werden durch die Gemeinschaft geleistet. Dorfpionierin Eva Stützel erklärt mir, wie das läuft.
Ja, wir haben Haushaltsdienste. Das ist tatsächlich auch das Einzige, was es hier so verpflichtend ist, wo man nicht drumherum kommt. Das sind zwischen 1,5 und 3,5 Stunden die Woche, die wir jeder von uns mitarbeiten muss.
Und ja, und drücken ist nicht, wie ich sehe. Also wir stehen hier vor Dienstplänen. Also da kann sich keiner wegducken.
Genau, nee, das wird tatsächlich ganz gut nachgehalten. Wir haben Pläne, wir nennen das dann ein Abo auf dienstagsmorgens Schnippeldienst oder sowas. Das heißt, jeden Dienstagmorgen helfen Sie beim Schnippeln oder machen Frühstück oder räumen nach dem Essen ab, was auch immer. Wenn ich Lücken sehe, muss ich trommeln, dass sie sich füllen. Das ist auch ein Job.
Und läuft das oder ist das manchmal auch unangenehm?
Und natürlich ist das manchmal auch unangenehm. Im Großen und Ganzen läuft es schon. Es gibt einen Haufen Menschen, die auch bereit sind, dann mal reinzuspringen. Aber das kommt zum Glück nicht so oft vor. Es wird schon ziemlich verlässlich auch gemacht. Also im Großen und Ganzen läuft das gut.
Ich nutze den lauen Sommerabend, um mehr über die Selbstversorgung in Siebenlinden zu erfahren. An den Feldern hinter der Siedlung treffe ich Laura Riesenbeck. Die 35-Jährige ist gelernte Gärtnerin und Teil des fünfköpfigen Gartenbauteams. Sie lebt seit 3 Jahren im Ökodorf. Auf dem Acker trägt sie ausgefranste Jeans und feste Wanderstiefel.
Natürlich ist Selbstversorgung erstmal arbeitsintensiv, aber wir haben super kurze Lieferwege. Und das Gemüse hier wandert direkt vom Acker in die Lagerräume und manchmal auch direkt in die Küche, wo dann unser Kochteam für die Gemeinschaft und die Seminargäste ein leckeres Essen zubereitet.
Schauen wir uns mal an, was alles so Schönes hier wächst und gedeiht. Wir laufen jetzt auf eines der größten Gewächshäuser zu.
Genau, wir haben 4 Gewächshäuser. Eins nutzen wir hauptsächlich für unsere Anzucht, wo wir die jungen Pflanzen großteils selber vorziehen. Und hier das Gewächshaus, das wir vor uns sehen, da sehen wir unsere Hauptkulturen vom Gewächshaus, die Tomaten, die Gurken, Auberginen und Paprika. Und insgesamt haben wir 60 verschiedene Gemüsesorten. Also wir haben neben Gurke, Tomate auch Kürbis, Möhren. Also wir haben auch beim Kohlrabi verschiedene Sorten an Kohlrabi und auch beim Salat. Genau, wir legen da einen großen Wert auf die Vielfalt.
Sie haben ja in Siebenlinden einen relativ hohen Selbstversorgungsgrad. Wie schaffen Sie das?
Genau, 70% Selbstversorgung bei Obst und Gemüse haben wir hier im Dorf. Und im Laufe des Jahres variiert das. Also im Sommer ist die Selbstversorgung etwas höher. Und im Winter kaufen wir auch einige Gemüsearten und Sorten dazu. Wir haben Keller, in denen wir unser Lagergemüse wie rote Beete, Möhre, Kartoffeln lagern.
Also je besser gelagert wird, desto besser die Selbstversorgung, ne? Mhm.
Genau. Wir haben hier im Dorf eine Einmachküche und da gibt es ein Team, das sich um das Einmachen unserer Nahrungsmittel kümmert. Und ja, das fängt auch jetzt an. Also heute war auch schon die erste Beerenernte, da wird dann Marmelade gekocht und sonst werden auch viele Aufstriche produziert oder das so, wir haben jetzt in ein paar Wochen ganz viel Zucchini-Überschuss, dann werden die so süß-sauer eingekocht und auch Kräuter eingefroren. Also das ist schon ein großer Teil innerhalb der Selbstversorgung. Wie schaffe ich es auch in den Hochphasen, wo viel geerntet wird, Lebensmittel haltbar zu machen für eben die Winterzeit, um da auch gut versorgt zu sein.
Möglichst ressourcenschonend leben und die Landnutzung und Lebensmittelversorgung nachhaltig gestalten, das ist den Siebenlindenern wichtig. Sie orientieren sich am Konzept der Permakultur, ein ganzheitlicher Ansatz, der in den 1970er Jahren entwickelt wurde und inzwischen voll im Trend liegt. Denn immer mehr Menschen wollen heute wissen, woher ihre Lebensmittel kommen und verwirklichen sich den Traum vom eigenen Anbau im Garten. Mehrmals im Jahr finden daher in Siebenlinden Seminare zu Acker- und Gartenbau statt, zu denen Menschen aus ganz Deutschland ins Ökodorf kommen. Laura Riesenbeck findet wichtig,
dass alle Menschen, die eben hier im Dorf leben, auch wieder viel näher an ihren Lebensmitteln dran sind. Also an der, wo kommt eigentlich mein Essen her? Also jetzt hat die Erdbeersaison gestartet und dann kommen hier die Kinder oder auch alle anderen, die Lust auf Erdbeeren haben, richtig zu uns auf den Acker und ernten die Erdbeeren und lernen dann ganz leicht nebenbei auch, hey, was wächst denn da? Ah, die rote Beete und die Kinder wissen, wie Rosenkohl auf dem Acker wächst. So, wer weiß das heute noch? Also die Menschen kaufen gefrorenen Rosenkohl aus dem Supermarkt. Aber wie dieser auf dem Feld an der Pflanze eigentlich entsteht, also diese Nähe zu dem, was ich esse, eigentlich sowas Grundlegendes, was früher selbstverständlich war, dass das wieder viel mehr gelebt wird.
Laura will mir noch ein Herzensprojekt zeigen. Wir wandern dafür durch den großen Kiefernwald zu einem riesigen Weizenfeld, dem Nordacker. Er ist von Bäumen und Hecken durchzogen. Die haben die Siebenlindner in den vergangenen Jahren gepflanzt. Es handelt sich um ein Agroforst-Modellprojekt. Der Agroforst verbindet Gehölzanbau mit Ackerbau, erklärt mir Laura. Und ist eine Antwort auf den Klimawandel.
Also Vorteile vom Agroforst sind zum Beispiel, dass die Fläche nicht mehr so offen ist. Also wir sehen ja jetzt hier auch die Baumreihen. Und wenn wir uns vorstellen, dass jetzt so ein richtig starker Wind kommt, brechen natürlich die Baumreihen den Wind und mildern den ab. Und das Gleiche passiert auch mit Wasser, wenn wir jetzt Starkregenereignisse haben und die Fläche eher noch offen ist und das Wasser auf der Oberfläche abläuft, halten die Baumreihen das auch mehr wieder in der Fläche. Es ist einfach eine Art Erosionsschutz auf jeden Fall und auch Biodiversität entsteht wieder. Also wir haben hier schon den neuen Töter gefunden. Bei der letzten Pflegeaktion haben wir auch ein Nest von einem Goldammer gefunden, das ist ein Bodenbrüter. Da haben wir uns einfach auch richtig gefreut zu sehen, hey, hier entsteht wieder eine größere Artenvielfalt.
Laura kommt ursprünglich aus dem Oldenburger Münsterland, hat dort einige Jahre auf einem Demeterhof gearbeitet, bis es sie nach Siebenlinden verschlagen hat. Ihr ist es wichtig, dass sich das Dorf in einem lokalen Bündnis gegen Rechtsextremismus engagiert.
Auch jetzt gerade nach den Wahlen und mit den Ergebnissen in Ostdeutschland, es ist einfach wichtig, dass wir hier mit anpacken und mitgestalten und nicht den Rechten die leichten Antworten überlassen. Weil viele auch sagen, hey, du wohnst in Ostdeutschland, da sind doch die ganzen Nazis. Und es ist so ein bisschen dieses, ja, na und deswegen braucht es da auch Menschen, die anders denken und andere Antworten auf die großen Fragen der globalen Krisen haben. Und ja, deswegen ist es wichtig, dass wir hier sind.
Ich will mehr erfahren darüber, wie Entscheidungen in Siebenlinden getroffen werden und darf bei der Generalversammlung der Siedlungsgenossenschaft reinschnuppern. Etwa 30 Menschen sind in den Sitzungsraum im Regiohaus gekommen.
Ja, lass uns starten. Und zwar wäre das Erste, dass wir einen Versammlungsleiter wählen sollten.
Doch bevor Vorstand Volker Schütte den Jahresbericht vorstellt, singen die Genossenschafter erstmal ein Lied.
Mashallah, mashallah, wonder of God in you, wonder of God in you.
Dann werden die wichtigsten Projekte des vergangenen Jahres vorgestellt.
Dann haben wir den Garten weiterentwickelt. Das heißt, wir haben die Planung zum Gartenzentrum sowie zur Flächenplanung im Januar im Rat gehabt. Und wir haben Projekte realisiert, das heißt zum einen wurde das Gemüsestrohlager im Garten ab Juli 23 gebaut, anschließend getestet, da sind wir noch in
Eva Stützel erklärt mir, worum es bei der Generalversammlung geht.
Also es gibt so verschiedene Ebenen von Versammlungen und Treffen. Und die Generalversammlung ist das, was wir laut Genossenschaftsgesetz einmal im Jahr machen müssen, wo der Vorstand gewählt wird und der Jahresabschluss beschlossen wird. Das läuft auch nach allen formalen Geschichten ab. Wir müssen alle externen Genossen einladen, wir müssen eine Ladungsfrist beachten, wir müssen die Tagesordnung beachten. Also das ist vom Ablauf her gar nicht so anders als bei jedem Kaninchenzüchterverein, sage ich mal. Außer der Einstimmung, das ist halt eine Kultur, die wir haben, dass wir nicht nur formalistisch abhaken, sondern auch einen Rahmen schaffen, in dem wir erstmal entspannt ankommen.
Und dieses Singen, dieses Gemeinsame, was hat das für einen Sinn und Zweck?
Das schafft eine ganz andere Atmosphäre. Man kommt miteinander an, entspannt sich in das Singen hinein. Man sagt auch, dass beim Singen sich die Herzschläge synchronisieren. Das ist eine andere, eine weichere Stimmung. Und das ist tatsächlich eine Kultur, die wir in all unseren größeren Versammlungen haben, dass wir eigentlich am Anfang und am Ende, wir haben auch am Ende nochmal gesungen, singen.
Sie haben vor 15 Jahren angefangen, alles in kleinere Gremien auch zu delegieren, weg von Entscheidungen, die von allen oder von großen Versammlungen gefällt werden müssen. Warum?
Ja, also wir haben die ersten 15 Jahre, haben wir wie jedes gute Gemeinschaftsprojekt den Anspruch gehabt, wir entscheiden möglichst viel mit allen zusammen im Konsens. Und das hat sehr viel Lähmung und sehr viel Frust ausgelöst, weil Menschen lange an Themen arbeiteten und dann irgendjemand, der damit überhaupt nicht gearbeitet hat, dann danach gesagt, geht mir jetzt aber zu schnell, habe ich jetzt ein Veto. Und da waren immer mehr Leute unzufrieden und wir haben gemerkt, wir kommen da nicht weiter. Und genau dieser Wunsch nach Mitgestaltung, den Menschen ja eigentlich haben, wenn sie in selbstverwaltete Projekte gehen, der wird, wenn man in einer Großgruppe im Plenum entscheidet, nur ganz, ganz selten erfüllt, weil eben im Plenum sind viele Menschen, die eine andere Meinung haben als man selber. Und auch mit langem Ringen um Konsens kommt dann auch nicht unbedingt ein wirklich toller Beschluss bei raus. Also wir versuchen, möglichst viel Entscheidungskompetenz in kleine Gruppen zu delegieren, die dann in ihrem Bereich wirklich entscheiden dürfen. Und das macht viel mehr Freude, weil man in dem Bereich, in dem man sich engagiert, auch mit den wenigen Menschen, mit denen man sich wirklich, mit denen man zusammenarbeitet und auch die, eine ähnliche Informationsbasis hat, dann zu einer sinnvollen Entscheidung kommen kann. Und es kostet auch viel weniger Zeit.
Gemeinschaftsleben erfordert Ausdauer und Geduld. Die Generalversammlung dauert 3 Stunden. Auch in den Räten wird oft stundenlang debattiert. Alle wichtigen Entscheidungen in Siebenlinden werden mindestens mit einer Zweidrittelmehrheit oder sogar im Konsens getroffen. Zum Beispiel, ob ein neues Haus gebaut oder ob der Gemeinschaftsdienst für alle um eine halbe Stunde wöchentlich erhöht wird. Das ist durchaus anstrengend, lohne sich aber, versichert mir Jonas Dohme. Er ist an diesem Abend in den Aufsichtsrat der Siedlungsgenossenschaft gewählt worden. Der 35-Jährige lebt seit 6 Jahren im Ökodorf.
Also ich glaube, es gibt Tage, da bin ich davon ziemlich genervt und es gibt Tage, da bin ich da total begeistert von.
Warum genervt?
Es kann zäh sein, es kann sehr sich lang hinziehen, es können sehr unterschiedliche Meinungen zutage kommen, die erstmal unvereinbar irgendwie scheinen. Und an den Tagen, wo ich dann vielleicht etwas begeisterter bin, merke ich, dass es irgendwie am Ende doch funktioniert. Einmal vielleicht durch die große Bereitschaft von vielen, da auch viel reinzugeben. Aber das grundlegende Prinzip, und das ist mir auch nach außen immer total wichtig, dass wir nicht einfach nur eine 51% Mehrheit ansteuern und damit 49% sozusagen Verliererinnen und Verlierer produzieren. Und,
sondern eine Zweidrittelmehrheit.
Genau, mindestens eben eine Zweidrittelmehrheit, wenn nicht manchmal sogar eben auch Konsens oder auch das Drittel hatte länger die Möglichkeit, auch sich in dem Prozess irgendwie zu zeigen. Von daher finde ich es gut, dass wir die Ansprüche hier eben höher schrauben und hier eben Prinzipien verwirklichen, die mir persönlich zum Beispiel vorher auch gar nicht so richtig klar waren. Ich kenne nur dieses klassisch-demokratische Mehrheitsprinzip, aber in der Gemeinschaft kann man sich das eben nicht erlauben.
Warum kann man sich's nicht erlauben?
Ja, also wenn man eine Entscheidung anstrebt, die wirklich jetzt das Leben vieler Menschen hier im Dorf beeinflusst, ja, wenn ich dann mich am Ende irgendwie durchsetze und ganz glücklich bin und mich vielleicht noch ein bisschen sogar heimlich freue darüber, jetzt da doch, haben wir es ganz knapp geschafft, werden sehr viele Leute nach Hause gehen und das Gefühl haben, oh, jetzt sind wir hier, ich sag mal, vielleicht halb über den Tisch gezogen worden oder irgendwie ist das alles hier sehr knapp ausgegangen und die werden innerlich dann auch nicht groß mitziehen.
Und es braucht eben eine Gemeinschaft, wo alle mitziehen?
Alle ist ein hehrer Anspruch, aber also es gibt immer Themen, wo nicht alle so glücklich mitziehen, aber am Ende eben das Gefühl gehabt haben müssen, wir hätten uns irgendwie auch nochmal mehr einbringen können oder wir haben uns zeigen dürfen. Oft reicht auch das sich zeigen, also es geht gar nicht immer darum, sich mit allem durchzusetzen.
Einige engagieren sich auch außerhalb des Dorfes. Eva Stützel ist lokalpolitisch aktiv für die Grünen, die in der Gemeinde Beetzendorf zusammen mit der SPD eine Fraktion bilden. Siebenlinden sei keine Insel, das beteuert sie mehrfach, bevor ich mich aus dem Dorf verabschiede.
Ich bin zum Beispiel jetzt gerade noch, also die offizielle Amtszeit endet Ende Juni im Gemeinderat und es ist meine 3. Amtszeit insgesamt, die ich in dieser Zeit im Gemeinderat war. In der letzten war ich auch Fraktionsvorsitzende von der größten Fraktion von der Gemeinde. Und jetzt habe ich nicht mehr kandidiert, aber dafür jemand anderes aus Siebenlinden. Also es wird wieder ein Siebenlindener im Gemeinderat sein, tatsächlich nicht nur im Gemeinderat, der ist jetzt auch tatsächlich, der hat auch für Verbandsgemeinderat und Kreistag kandidiert und ist überall reingekommen. Also der wird jetzt auf verschiedenen lokalpolitischen Ebenen unsere Ziele vertreten. Wir sind ja offiziell eine Straße von Poppau, auch wenn das anderthalb Kilometer weg ist, aber wir gehören so rechtlich gehören wir zu Poppau und mit denen haben wir schon immer Sachen zusammen gemacht. Volleyballturnier, musikalische Adventsandacht, von uns sind einige Leute in der Freiwilligen Feuerwehr. Wir haben hier einen Waldkindergarten und da gehen zur Hälfte Kinder aus der Region hin. Hier werden Tanz und Yoga, diverse Angebote gemacht, die werden ganz stark von der Region nachgefragt. Und natürlich sind wir Exoten. Ich meine, wir sind ganz anders als Bewohner des ländlichen Sachsen-Anhalts, muss man schon sagen. Wir sind ein Stückchen Exoten, aber wir sind inzwischen, würde ich sagen, großteils wohlgelittene Exoten, wo die Leute dann sagen, also für mich wäre es ja nichts. Aber irgendwie ist es auch ganz cool, was ihr da macht.
Nachhaltigkeit leben. Zu Besuch im Ökodorf Siebenlinden. Das war das Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.